Deutschlandfunk. Hintergrund.
Japan. Zwischen Pazifismus und Aufrüstung. Von Felix Lill.
Ein paar hundert Meter entfernt vom Büro des japanischen Premierministers in Tokio singt und trommelt eine Gruppe Buddhisten an einem U-Bahn-Ausgang. Sie halten Schilder hoch, auf denen keine Militarisierung steht und die Friedensverfassung schützen. Wortführer der dreiköpfigen Gruppe ist der Mönch Gyoki Makino. Der 82-Jährige macht sich große Sorgen um die Welt, aber besonders um sein Heimatland Japan.
Die Vorstellung, man könne ein Land mit einer Armee schützen, ist ein großer Irrtum. Wenn wir so weitermachen wie in den letzten Jahren, werden die Konflikte nur größer. Krieg wird ausbrechen. Die Geschichte ist doch der Beweis dafür.
Gyoki Makino kommt seit 10 Jahren jeden Freitagabend an diese Stelle im Tokioter Regierungsviertel. Denn der Mönch sieht sich als Schützer des japanischen Pazifismus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht in Artikel 9 der japanischen Verfassung, Japan dürfe nie wieder Krieg führen. Dieser Passus hat nicht nur die japanische Politik, sondern auch die Identität des Landes über Jahrzehnte geprägt. Genauer gesagt seit etwa 80 Jahren, als Japan Zerstörung eines bis dahin nie gesehenen Ausmaßes erfuhr.
An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.
Am 6. August 1945 warfen die USA die erste jemals kriegerisch eingesetzte Atombombe über dem Himmel der Großstadt Hiroshima ab. Binnen Sekunden stieg die Temperatur auf mehr als 2000 Grad Celsius an. Gebäude schmolzen. 70.000 Menschen starben in Augenblicken. Bald lag die Opferzahl doppelt so hoch. 3 Tage später, am 9. August, erlitt das weiter südwestlich gelegene Nagasaki ein ähnliches Schicksal. Kurz nach den Detonationen dieser 2 Atombomben erklärte Japan, das bis dahin an der Seite Deutschlands und Italiens einen faschistischen Krieg geführt hatte, die bedingungslose Kapitulation. Die USA etablierten sich zunächst als Besatzungsmacht. Kurz darauf formulierten sie gemeinsam mit der japanischen Seite die neue Verfassung, inklusive Artikel 9. Seither begreift sich Japan als kriegsverneinende Nation. Aktivisten wie Gyoki Makino aber befürchten, dass es damit allmählich zu Ende geht.
Im Zweiten Weltkrieg kamen in Asien mehr als 20 Millionen Menschen ums Leben. Direkt danach wollten alle nur noch Frieden. Aber nach und nach sind die Kräfte für den Frieden schwächer geworden.
Wo Gyoki Makino recht hat. Vor einigen Jahren sah man rund um die Ministerien der japanischen Regierung noch viel mehr Protestierende. An diesem Abend sind es nur die 3 Buddhisten. Menschen, denen der Pazifismus so ernst ist wie Makino, sind seltener geworden oder jedenfalls leiser. Viel lauter sind heute die Stimmen, die Aufrüstung fordern. Im Dezember 2022 verkündete der damalige Premierminister Fumio Kishida historische Investitionen in den Wehretat. Anlass dazu gab der erneute Angriff auf die Ukraine durch Russland, mit dem auch Japan benachbart ist.
Heute hat das Kabinett 3 Dokumente verabschiedet. Eine neue nationale Sicherheitsstrategie, eine nationale Verteidigungsstrategie und einen Plan zur Entwicklung der Verteidigungsfähigkeit. Ich sage schon seit einiger Zeit, dass die Welt an einem historischen Wendepunkt steht. In den letzten 30 Jahren ist die Welt zunehmend globalisiert und integriert worden. In jüngsten Jahren hat sich jedoch das Kräfteverhältnis in der internationalen Gemeinschaft verändert und Konflikte zwischen Nationen sind offenbar geworden. Auch ist offensichtlich, dass sich die Konflikte in der internationalen Gemeinschaft verschärft haben.
Die Rede von Kishida markiert den Beginn der mit Abstand größten Aufrüstung des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg. Japans Pazifismus, historisch begründet und bis heute gesellschaftlich prägend, scheint von der weltpolitischen Realität eingeholt. Ähnlich wie Deutschland erlebt das Land eine Zeitenwende. Auch hier werden die Rüstungsausgaben von zuvor 1% auf bald 2% des Bruttoinlandsprodukts verdoppelt. Denn für Japan, betonen Verteidigungsexperten, bestehe die Bedrohung aus viel mehr als Russland. Da sei der aufrüstende Nachbar China, der damit droht, Taiwan anzugreifen, und Nordkorea, das mit einem Atomprogramm auch mit einem Angriff auf Südkorea droht.
And North Korea has deployed more than 300 of these missiles, which are capable of reaching Tokyo within 10 minutes. So welcome.
In einem Seminarraum des Graduate Institute for Policy Studies im südlichen Zentrum Tokios hält Narushige Michishita eine Landkarte von Ost- und Südostasien in die Luft. Michishita, der einst bei den Selbstverteidigungskräften war, Japans de facto Militär und heute Professor für Sicherheitspolitik ist, sieht Gefahr von mehreren Seiten.
Wenn man sich diese Karte ansieht, sieht man die unterschiedlichen Reichweiten der verschiedenen Raketen, die Nordkorea erworben hat. Und hier, China hat etwa 1300 ballistische Raketen stationiert, die Japan auch erreichen können. Das stellt also eine große Bedrohung dar.
Aus der US-Besatzung Japans entstand eine US-japanische Militärallianz, die den Amerikanern seit dem Kalten Krieg als Bastion gegen den Kommunismus gegolten hat. Bis heute sind rund 50.000 US-Soldaten in Japan stationiert, mehr als irgendwo sonst außerhalb der USA. Und diese Militärs sollen längst nicht nur Japan verteidigen, sondern haben gerade heute wieder regionalpolitische Bedeutung, sagt Michishita. Konkret soll Japans Allianz mit den USA Abschreckung gegenüber China und Nordkorea bewirken.
Das Bündnis zwischen den USA und Japan dient der Verteidigung Südkoreas und Taiwans. Das sind die wichtigsten militärischen Ziele dieses Bündnisses. Wir wollen natürlich keinen Krieg mit China führen. Im besten Fall bereiten wir uns auf einen Krieg vor, wodurch wir China von einem Angriff auf Taiwan abhalten und China letztlich beschließt, auf gewaltsame Mittel zu verzichten.
Japan ist sich der zunehmenden Bedrohung bewusst und rüstet auf. Doch anders als die meisten Staaten der EU ist Japan nicht in ein formales multilaterales Verteidigungsbündnis wie die NATO eingebunden. Umso wichtiger ist daher die Allianz mit den USA. Und diese fordern in den letzten Jahren wiederholt, dass Japan in der Allianz eine größere Rolle einnimmt. Konservative PolitikerInnen begrüßen diesen Druck heute als Chance, die verteidigungspolitische und damit auch diplomatische Abhängigkeit von den USA zu verringern. Zumal viele Menschen in Japan dem bisherigen militärischen Übergewicht von US-Soldaten im Land skeptisch gegenüberstehen. Dabei war es nach dem Zweiten Weltkrieg die japanische politische Führung, die auf ein eigenes Militär verzichten wollte, auch wenn dies, zumindest vorübergehend, eine stärkere Abhängigkeit von den USA bedeuten würde. So erklärt das Sven Sahler, Leiter des Tokio-Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung und Geschichtsprofessor an der Sophia-Universität in Tokio. Dies zeige sich am Pazifismus-Artikel in der Verfassung.
Die meisten Historiker heutzutage verfechten die These, dass es eigentlich eine japanische Initiative war, und zwar eine Initiative des damaligen Premierministers Shidehara. Herr Shidehara war bereits in der Vorkriegszeit ein Außenminister und war unter anderem in den 1920er Jahren dafür verantwortlich, dass Japan schließlich dem Kellogg-Briand-Pakt beitrat, nämlich dem Vertrag zum Verbot des Krieges zur Lösung internationaler Streitigkeiten.
Der Gedanke von Shidehara nach 1945 war, Japan müsse als Aggressor im Zweiten Weltkrieg, der zudem die Zerstörungskraft der Atombomben erlebt hatte, ein Vorbild sein, auf dem Weg in eine friedliche Welt. Sven Sahler betont, wie sehr sich der Friedensgedanke in der japanischen Nachkriegsgesellschaft ausgebreitet hat.
Das Wort Frieden ist in der japanischen Nachkriegsgeschichte absolut zentral für das Selbstverständnis der Japaner. Es gibt in Japan eben bis heute sehr viel zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich der Abrüstung, der Friedensschaffung, der Friedenspolitik widmen. Es gibt in der Schule jedes Jahr verpflichtend ein paar Stunden Friedenserziehung. Japan ist auch Weltrekordhalter bezüglich der Zahl von Friedensmuseen. Es gibt in Japan weit über 100 Friedensmuseen, mehr als in jedem anderen Land der Welt.
Nur wird Frieden das tragende Element des nationalen Selbstverständnisses in Japan bleiben? Zu denen, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs für das Erinnern kämpfen, zählt Terumi Tanaka, der am 9. August 1945 als 13-jähriger Junge in Nagasaki aufwuchs, als dort die Atombombe detonierte. Terumi Tanaka war im ersten Stock des Elternhauses. Die Fensterscheibe zerschlug. Als er ins Erdgeschoss hinunterlief, verlor er sein Bewusstsein. Die Tage danach hat der heute 93-jährige Tanaka als Hölle bezeichnet.
Mein Zuhause lag gut 3 Kilometer vom Hypozentrum entfernt. Ich muss großes Glück gehabt haben, denn ich war kaum verletzt. Aber als ich mich 3 Tage nach der Detonation raus in die Stadt traute, sah ich Dinge, die ich bis heute nicht vergessen kann. Zerstörte Gebäude, Verwüstung, tote Körper. Sicher 10 Stunden lang lief ich durch die Stadt. Bestimmt war ich dadurch Reststrahlung ausgesetzt.
Heute ist Terumi Tanaka im ganzen Land bekannt. Er ist Vorsitzender von Nihon Hidankyo, eine Organisation, die aus tausenden Atombombenüberlebenden besteht und sich gegen die nukleare Aufrüstung in der Welt einsetzt. 2024 nahm Tanaka für die jahrzehntelange Arbeit seiner Organisation den Friedensnobelpreis entgegen. Und er glaubt, dass die Gefahr eines atomaren Krieges heute so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Vor allem Politiker glauben oft nicht, dass es einen Atomkrieg geben könnte, was ich nicht begreife. Denn sie sind es, die die Mittel zur Abschreckung kontrollieren. Aber sie glauben nicht, dass es mit den Atomwaffen, die sie besitzen, auch wirklich einen Krieg geben könnte. Diese Leute irren sich. Es besteht immer das Risiko, dass alles, was existiert, auch eingesetzt wird.
Als Vorsitzender der ersten japanischen Organisation, die je mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist, erhält Terumi Tanaka einfache Gesprächstermine mit einflussreichen Personen. Aber der emeritierte Ingenieursprofessor bemerkt, dass viele der Politiker, mit denen er nun spricht, ihm weniger zuhörten, als ihn für öffentlichkeitswirksame Fotos zu nutzen. So auch Shigeru Ishiba. Bei einem Treffen im Januar 2025 war er erst kurz zuvor zum Premierminister gewählt worden. Shigeru Ishiba ist quasi das Gegenteil eines Pazifisten. Sich selbst bezeichnet Ishiba als Gonjin Otake, als Militärgeek. Mit seiner Wahl zum Premier warb er für eine asiatische NATO, die China einengen würde. An das Treffen mit Ishiba erinnert sich Terumi Tanaka folgendermaßen.
Als wir uns trafen, fand praktisch kein Dialog statt. Er erzählte einfach, was er für richtig hält und hörte unserer Seite kaum zu. Da schien gar keine Unterhaltung möglich.
In Japan sieht es heute so aus, dass sich das wohl wichtigste Streitthema der Nachkriegszeit in eine Richtung entscheidet. Soll man ewig pazifistisch bleiben, wie es jene links der Mitte wollen? Oder muss das Land, nach dem Willen der Konservativen und Nationalisten, für erhöhte Verteidigungsfähigkeit zu einer Militärmacht werden? Die Fraktion für mehr Aufrüstung scheint aktuell die Linie zu bestimmen. Wichtige Weichen in diesem Sinne legte ab Mitte der 2010er Jahre der nationalistische Premierminister Shinzo Abe, der Japan auch militärisch zu einem internationalen Player machen wollte. Nicht nur wurden der Verteidigungsindustrie Rüstungsexporte genehmigt, nachdem diese ab 1976 verboten worden waren, mit Hinweis auf Verfassungsartikel 9. Abe brachte zudem ein Gesetz durch, das Japans Selbstverteidigungskräften bewaffnete Einsätze im Ausland erlaubt, auch wenn nicht Japan selbst angegriffen wird, sondern ein strategischer Partner, wodurch Japans nationale Sicherheit bedroht wäre. Historiker Sven Sahler erinnert sich allerdings,
dass in der japanischen Gesellschaft diese Art der Gesetzgebung eben sehr, sehr unpopulär ist. Diese Gesetzgebung hat hunderttausende Menschen auf die Straßen getrieben und vor dem Parlament gab es riesige Demonstrationen gegen diese Gesetzesrevision.
Sayo Saruta, Politikberaterin und Gründerin des Thinktanks New Diplomacy Initiative, beobachtet, dass Japans Zerrissenheit bei diesem Thema dazu geführt hat, dass Artikel 9 der Verfassung zwar formal noch gilt, aber längst nicht mehr eingehalten wird. Und ein Abrücken von dieser legal problematischen Linie werde es kaum mehr geben.
Absatz 2 von Artikel 9 besagt ja, dass wir Japaner nicht einmal ein Militär haben dürfen. Theoretisch dürfen wir also keine Streitkräfte haben, weder Marine, Luftwaffe, Infanterie noch Landstreitkräfte. Aber natürlich sieht die Realität ganz anders aus. Wir sagen also immer, dass wir Japaner zwar keine Streitkräfte, aber dafür Selbstverteidigungsstreitkräfte haben können. Und Japan mag als pazifistische Nation bekannt sein. Gleichzeitig werden wir als Militärmacht immer zwischen den Plätzen 5 und 8 der Welt eingestuft.
Eine ähnliche Widersprüchlichkeit in Verteidigungsfragen beobachtet Saruta auch dort, wo sich Japan in militärischer Enthaltung übt.
75% der Japaner unterstützen den internationalen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen. Aber natürlich unterscheidet sich die Realität auch davon deutlich. Denn Japan verlässt sich militärisch sehr stark auf eine Atommacht und ihre Waffen, nämlich die Vereinigten Staaten. Japan heavily relies
on the United States. Ein Widerspruch zeigt sich auch an anderer Stelle. Japans Konservative haben über Jahrzehnte versucht, Artikel 9 aus der Verfassung zu streichen, um die Selbstverteidigungskräfte formal zu legalisieren. Doch immer wieder sind sie an den hohen legalen Hürden gescheitert. Für eine Verfassungsrevision bräuchte es in beiden Parlamentskammern eine Zweidrittelmehrheit sowie einen erfolgreichen Volksentscheid. Umfragen haben wiederholt ergeben, dass die Menschen im Land überwiegend für den Erhalt von Artikel 9 sind. Gleichzeitig wünscht sich seit dem neuerlichen Angriff Russlands auf die Ukraine eine Mehrheit in Japan mehr Ausgaben für die nationale Verteidigungsfähigkeit. Sven Sala sieht hier eine bemerkenswerte Entwicklung.
Auch in Japan ist in der Tat im Parlament und in der politischen Klasse die Zustimmung oder zumindest die Zurückhaltung, was Ablehnung angeht, bezüglich der Aufrüstung, deutlich stärker geworden. Man sieht schon, dass auch Teile der Opposition anerkennen, dass Japan mehr Militärkräfte braucht.
Ein Grund, der hierfür häufig zu hören ist, heißt Donald Trump, durch den die USA auch in Japan weniger als zuvor wie ein verlässlicher Partner aussehen. Verteidigungsexperte und Ex-Militär Narushige Michishita formuliert es so:
Japan versucht nun, seine Partnerschaften mit Australien, Südkorea, Indien, den EU-Staaten und südostasiatischen Ländern zu stärken, um sich gegen eine zunehmende Isolation oder Unberechenbarkeit der USA abzusichern. Wobei niemand die Vereinigten Staaten wirklich ersetzen kann. Aber wenn es uns gelingt, diese Länder zusammenzubringen, können wir das Kräftegleichgewicht in dieser Region aufrechterhalten. Das ist unser Kalkül. Im Grunde fragen wir uns, wie sehr die USA ihre Vorherrschaft oder Hegemonie in dieser Region behaupten wollen. Wir wissen also nicht genau, was Herr Trump denkt und tun wird.
Auch diese Verwerfungen haben dazu geführt, dass die Frage des Pazifismus weitgehend auf eine symbolische Angelegenheit reduziert worden ist, während parallel aufgerüstet wird. All dies, obwohl Japans Staatsverschuldung bereits jetzt sehr hoch ist. Und die Selbstverteidigungskräfte ohnehin seit Jahren Probleme haben, Rekruten anzuwerben, weil sich die meisten jungen Menschen kein Leben als Soldat vorstellen können. Bei der Wahl zum Oberhaus, einer der zwei Parlamentskammern im Juli, spielte das Thema Verteidigung nur eine kleine Rolle. Die jüngst erstarkten Rechtsextremen im Land hatten sich auf das Thema Ausländer gestürzt. Über Verteidigungsfragen kann die Regierung nun in relativer Ruhe befinden. Die Konservativen in Japan, die dies immer wollten, könnten den Wirrungen von US-Präsident Donald Trump und der Ukraine-Invasion durch Russlands Präsident Wladimir Putin danken, wobei sie das kaum laut tun würden.
Das war der Hintergrund. Japan zwischen Pazifismus und Aufrüstung von Felix Lill. Redaktion Jana Adu.